Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über schlecht gelaunte Märkte, ein Kartellverfahren gegen Amazon und Hoffnung für PayPal. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie ihr bei IPOs erfolgreich mitmischt und warum das gar nicht so einfach ist. Und in der AAA-Idee erfahrt ihr, wie euch Podcast-Hören reich macht.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Mittwoch, der 27. September und wir wünschen euch einen gut gelaunten oder wollen wir es hoffnungsvoll Start in den Tag sagen. Einen solchen könnten nämlich die schlecht gelaunten Märkte auch mal wieder gebrauchen. Denn gestern haben enttäuschende Konjunkturdaten die Indizes in einen regelrechten Abwärtssog gezogen. Erneut minus 1% für den DAX, 15.255 Punkte. Der MDAX verlor sogar 1,7%. Zwischenzeitlich war es für den Index der mittelgroßen Werte sogar der tiefste Stand seit Anfang Januar. Und in der Wall Street, da lief es nicht viel besser. Der Dow gab 1,1% nach, Nasdaq 100 und S&P 500 verloren beide 1,5%.
Ja, das war wirklich ein ziemlich breit angelegter Ausverkauf gestern. 90% der S&P 500 Unternehmen, die lagen im Minus. Keine der 24 Branchen kam ungeschoren davon. Ja, und wie ängstlich die Stimmung ist, zeigte sich am Angstindex VIX. Der schoss kräftig nach oben auf den höchsten Stand seit Mai. Ja, es gab miese Konjunkturdaten aus den USA, wo sich unter anderem das Verbrauchervertrauen im September überraschend stark eingetrübt hatte. Und zudem negative Signale vom US-Häusermarkt, die kamen auch noch. Ja, und auch die Sätze der Notenbanker aus den vergangenen Wochen, die scheinen immer noch nicht vergessen zu sein. Die FED und die EZB, die hatten ja da eher Sorge vor noch länger hohen Zinsen geschürt und damit eben den Wachstumsperspektiven an den Märkten einen ziemlichen Dämpfer verpasst.
Und das Fatale daran war, dass trotz dieser schwachen Konjunkturdaten die langfristigen Zinsen nicht wirklich gefallen sind. Normalerweise würde man sagen, hey, Konjunktur ist schlecht, langfristige Zinsen fallen, weil man auf Zinssenkungen auch durch die Notenbanken spekuliert, die dann irgendwann vielleicht näher rücken. Aber es war nicht so. Zehnjährige Bundesanleihen waren über 2,8% und zehnjährige amerikanische Staatsanleihen lagen bei 4,54%. Und entsprechend gehört natürlich auch zinssensitive Werte zu den Verlierern in Deutschland. Immobilienwerte, TAG-Immobilien minus 7, LEG und Vonovia minus 5 und Verbio, die gehörten nach einem grottigen Ausblick auch zu den großen Verlierern. Dazu noch ja Nordex und Siemens Energy. Siemens Energy 11,92, bald nur noch einstellig, wenn es so weitergeht. Und Zalando, die fielen auf 21,56. Und wenn ja sich die Menschen noch daran erinnern können, der IPO-Preis im Oktober 2014 war 21,50. Da sind wir fast schon wieder zurück in 2014.
Wahnsinn.
Ja.
Wenn wir schon bei Verlierern sind, mache ich gleich mal weiter mit Amazon. Die krachten nämlich um mehr als 4% in die Tiefe. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC, die hat nämlich eine weitere Klage gegen Amazon eingereicht. Dabei nimmt die Federal Trade Commission, so heißt die Behörde in Langform, jetzt das Marktplatzgeschäft des US-Online-Händlers ins Visier. Also das, wo externe kleine Händler ihre Produkte anbieten und verkaufen. Die FTC, die wirft Amazon hier eine Monopolstellung vor. Die Kartellklage der Behörde und von 17 Bundesstaaten, die sei vor einem Bundesgericht in Seattle eingereicht worden. Das hat die FTC gestern in New York mitgeteilt. Und der Marktplatz, der macht mittlerweile mehr als die Hälfte der Umsätze im Online-Geschäft von Amazon aus. Ja, kein Wunder, denn wer dort verkauft, der zahlt nämlich kräftig Gebühren pro Artikel an den Konzern.
Und ich muss ja gestehen, ich bin selber Amazon-Aktionär und ich finde, ja, wenn Amazon so monopolistisch wäre, wie die FTC das behauptet, dann wären die da ziemlich schlecht drin, monopolistisch zu sein. Denn wenn man sich einfach mal anschaut, was ist denn so ein klassischer Indikator für Monopolmacht? Das sind die Gewinnmargen. Und wenn man sich die Gewinnmargen bei des Nordamerika-Geschäfts von Amazon anguckt Und da vermutet ja die FTC den größten Teil des Missbrauchs. Dann haben wir 2023 eine operative Marge von gerade mal 3% prognostiziert, nach minus 0,9 in 2022, plus 2,6 in 2021, 3,7 in 2020 und 4,1 in 2019. Und das sind echt nicht die Gewinne des Monopolisten, wenn man beispielsweise an Google denkt, die ja gerade bei der Suche verklagt werden von der DOJ. Oder wenn man an Microsoft Anfang der 90er glaubt, das waren ganz andere Margen. Und auch wenn ich jetzt mal Amazon vergleiche mit einem anderen Einzelhändler, nämlich Walmart, dann ist Walmart mit einer Gewinnspanne von über 5% durchweg besser als Amazon. Also ich muss gestehen, ich kann verstehen, dass Amazon natürlich irgendwie groß ist und auch früher vielleicht Händler, die da was angeboten haben, die Daten abgegriffen hat, möglicherweise auch was Eigenes dann draus gemacht hat oder sonst was. Aber ein richtiger Monopolist, das kann ich nicht erkennen.
Tja, die Beschwerden der Verkäufer, die sind ja trotzdem da, denn die monieren schon seit Jahren, dass es sich um eine ziemlich einseitige Beziehung zwischen ihnen und Amazon handele und Amazon da die Regeln nach Belieben durchsetzen könne. Das ist zumindest der Vorwurf. Man muss aber auch sagen, dass Behördenchefin Lina Khan Amazon insgesamt ziemlich, ziemlich auf dem Kieker hat. Da droht also noch viel mehr Ärger. Es ist nämlich schon die vierte Klage. Zuletzt, da verklagte die FTC Amazon im Zusammenhang mit seinem Prime-Abo, das angeblich schwer zu kündigen sei. Und in den anderen, da ging es um Datenschutz bei Smart-Home-Geräten. Tja, die Aktie, die verlor, wie gesagt, gestern ganze 4%. Also das hatte dann doch Wirkung. Ein anderer US-Konzern, PayPal, da gibt's Neuigkeiten, da tritt heute ein neuer CEO an. Alex Chris heißt der war vorher Manager beim US-Softwarehersteller Intuit und er soll den Zahlungsdienstleister wieder zu alter Wachstumsstärke zurückführen. Denn zuletzt, da lief es überhaupt nicht mehr so rund. Das Wachstum, das hat sich ziemlich abgeschwächt und zu Jahresbeginn schmiss PayPal 2000 Vollzeitbeschäftigte raus. Das entsprach mal eben 7% der Belegschaft. Und an der Börse, da verlor das Unternehmen auch extrem an Wert. Seit ihrem vorläufigen Corona-Höchststand im Juli 2021 verlor die Aktie satte 80%.
Und jetzt schauen Anleger gespannt drauf, wie Chris den Zahlungsdienstleister weiterentwickeln will. Und dessen Vorgänger Schulman hatte ja die Ambition, PayPal zu einer umfassenden Super-App machen. Kennen wir noch jemanden, der das machen will?
Stimmt.
Doch gelungen ist ihm das nicht. Und die Anleger hat der Wechsel gestern ja noch relativ kalt gelassen. War ja klar, dass er jetzt kommt. Die Aktie war nur ja leicht im Plus mit 0,1%. Aber umso besser, wenn man mit niedrigen Hürden beginnt. Vielleicht kann man die dann leichter überschreiten.
Das stimmt, ja. Aber jetzt waren wir wieder so negativ, Holger.
Ja.
Wir haben noch einen Knüller des Tages.
Jetzt komm, bring ihn.
Und den landete gestern Immunovant, ja, ein Pharmaunternehmen. Und die Aktie des Unternehmens rauschte gestern um 97% nach oben, nachdem die Firma ziemlich frühe Studienfortschritte bei einem Antikörpermedikament gemeldet hatte. Und das soll dann irgendwann, wenn es alles klappt, bei Autoimmunerkrankungen zum Einsatz kommen. Also da scheint die Hoffnung auch der Anleger ziemlich groß zu sein.
Dann mache ich noch schnell die Termine. Wir haben auch in Deutschland Konsumklima heute, GfK Konsumklimaindex. Der ist jetzt zuletzt wieder, ja, etwas kräftiger gefallen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Da gibt es das so erste, der IFO-Index hat ja so leichte positive Signale, dass der Konsum vielleicht wieder gelaufen kann. Und das wäre ja dann vielleicht mal wieder was für Zalando, sich vielleicht vom IPO-Preis zu befreien. Dann gibt es Zahlen von Jefferies und von Micron Technologies, also einem Chipwert, war auch ganz spannend. Dann in Deutschland den Chemiegipfel im Kanzleramt. Und wenn man die deutsche Chemiewerte anschaut, dann ist es bitter nötig, dass da was passiert. Total Energies hat Investor Day und H&M hat Q3-Zahlen.
Das Thema des Tages.
Unser heutiges Thema des Tages, das möchte ich mal mit einer kleinen persönlichen Anekdote einleiten. Meine Freundin, die wollte letztens mit mir in New York hier im Flagship-Store von Birkenstock so einen fancy Laden im Hipsterviertel Soho einkaufen. Ja, und in dem da preist der Hersteller seine Sandalen so an wie Apple seine iPhones. Ja, und wir haben da ganz ohne jetzt groß zu schauen einfach die Ladentür geöffnet und wurden dann so gleich vom Türsteher abgewiesen. Jetzt nicht, weil wir die falschen Schuhe getragen hätten oder so. Es hatte sich draußen einfach eine Riesenschlange um den ganzen Block gebildet mit Leuten, die nur darauf gewartet haben, in diesen Laden zu kommen. Und diese Popularität von Gesundheitslatschen, die ist wirklich unglaublich.
Ja, jetzt wollen wir aber nicht hier über hippe Schuhmode
oder
angesagte Modehändler im Thema des Tages sprechen, sondern über Neuemissionen. Und da hat Birkenstock ja auch was zu bieten. Die wollen ja an die Börse gehen und gestern gab es dazu Neuigkeiten. Am Montag, am kommenden, will der Sandalenhersteller die Zeichnungsfrist für seinen großen Börsengang in New York starten. Das berichtet zumindest der Nachrichtensender Bloomberg. Und das Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein könnte demnach mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet werden. Die Zeichnungsfrist soll wohl bis zum 10. Oktober dauern. Und einen Tag später wäre dann die erste Notiz. Aber der Zeitplan ist noch ein bisschen kippelig, denn durch den drohenden Haushaltsnotstand in den USA könnte da vielleicht noch einiges durcheinander geraten.
Also wenn meine persönliche Birkenstock-Erfahrung jetzt ein Omen für den Börsengang ist, dann müssten die Anleger ebenfalls Schlange stehen für die neuen Aktien. Aber genau das wissen natürlich auch die Verkäufer und werden entsprechenden Preis nach oben nehmen. Und damit stellt sich die Frage, ob Anleger nicht zum Höhepunkt des Hypes zeichnen und damit die Aktie nach dem Börsengang möglicherweise gar nicht weiter steigen kann. Und dazu passt auch, dass gestern bekannt wurde, dass die KI-Firma hinter ChatGPT, nämlich OpenAI, ebenfalls über einen IPO nachdenkt. 49% an der Firma hält ja Microsoft und ein Teil der anderen Hälfte könnte schon demnächst als Aktie an die Börse gehen. Ja, nach Informationen des Wall Street Journal soll die Bewertung von OpenAI rund 90 Milliarden Dollar betragen. Das wäre eine mega Wertsteigerung für ein Unternehmen, das ja vor einem Jahr höchstens ein paar Nerds kannten.
Und wir haben uns mal das Muster der jüngsten Börsengänge angeschaut und wollen euch verraten, wie ihr erfolgreich mitmischen könnt und ob sich's überhaupt lohnt, sich bei den Neulingen zu engagieren. Heute am Mittwoch, da könnt ihr ja noch bei einem deutschen Börsengang zeichnen, zumindest wenn ihr bei der Deutschen Bank, bei Consors oder der LBBW euer Depot habt. Schott Pharma heißt das Unternehmen, das wir euch schon vor 3 Wochen hier mal vorgestellt haben. Und es geht um die Pharma-Verpackungstochter von Schott Glaswerke. Sie stellt so Spritzen oder Fläschchen oder Ampullen her. Und auch hier herrscht Hype, nämlich um die Fettwegspritze Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk. Und die Aktie des Schott-Konkurrenten Gerresheimer, die hat sich binnen Jahresfrist mehr als verdoppelt. Und Schott Pharma, die haben so ein vergleichbares Produktprogramm wie Gerresheimer. Und die wollen natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen und euch die Aktien andrehen.
Wir stellen also fest, meist werden gerade Aktien von Firmen verkauft, die gerade einen Hype erleben. Das ist gut für die Verkäufer, aber eben nicht für die Käufer von Neuemissionen. Entsprechend mau fällt auch die Statistik der jüngsten Neuemissionen aus. Die Euphorie, die ist schon wenige Tage nach den Börsengängen weitgehend verschwunden. Die Aktie des Online-Lieferdienstes Instacart, die erst vergangene Woche ihr Debüt hatte, ist gestern unter den Ausgabekurs von $30 gefallen. Arm Holdings notiert auch nur noch wenig über dem Ausgabekurs. Klaviyo immerhin noch 13%. Ja, bei allen Neuemissionen ließ sich so ein bisschen das gleiche Muster beobachten. Am ersten Handelstag, da schossen die Aktien in die Höhe und danach bröckelten die Kurse wieder ab.
Das gilt auch für einen deutschen Börsengang, nämlich Thyssen-Nucera. Die Wasserstofftochter von Thyssen hat ja am ersten Tag noch 18% zugelegt und seither gab es kein Tag, wo es hochging. Es ging fast immer nur runter. Und inzwischen notiert die Aktie 10% unter ihrem Ausgabekurs. Und die schlechte Performance all dieser IPOs, das ist nicht wirklich ein Zufall. Denn die Marktstruktur solcher Börsengänge, die hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch geändert. Gingen früher die Firmen so 6 Jahre nach ihrer Gründung an die Börse, sind es heute ungefähr 11 Jahre, also viel später. Und große private Finanzgeber, die bleiben länger an den Unternehmen beteiligt und nehmen damit auch mehr von diesem anfänglichen Upside von jungen Firmen mit. Und wenn dann quasi nicht mehr so viel zu machen oder zu holen ist, dann verkaufen sie die Titel an der Börse am liebsten, wenn es gerade einen Hype gibt.
Was heißt das jetzt für euch? Bei Neuemissionen solltet ihr kritisch sein, denn wer bei der Zeichnung eines Neulings dabei ist, der sollte am ersten Tag dann den Zeichnungsgewinn einstreichen und danach sollten erstmal ein paar Wochen oder Monate ins Land ziehen, bis sich der Hype gelegt hat und die Börse den Neuling realistischer einschätzt. Gerade bei Börsengängen, wo sich private Geldgeber trennen, ist Vorsicht angesagt. Die haben im Schnitt 50% vom ersten Kurs verloren. Also bloß nicht am ersten Handelstag zum ersten Kurs einsteigen und damit zum Hype-Höhepunkt kaufen. So ein bisschen wie bei meiner Freundin und mir vor dem Birkenstock-Shop. Da haben wir uns am Ende auch nicht angestellt und sind einfach in den nächsten Laden gegangen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Ihr schreibt uns ja häufig Mails zu unseren Podcast-Folgen. Manchmal sind das so viele, dass wir gar nicht alle aufgreifen können. Und wir freuen uns natürlich immer ganz besonders, wenn ihr euch von unseren Ideen habt positiv inspirieren lassen oder aber ihr Dinge mitgenommen habt, die ihr vorher noch nicht wusstet. Das sind aber natürlich alles nur Einzelstimmen. Hier mal ein Anlageerfolg, da mal eine Idee, die gefruchtet hat.
Jetzt aber, lieber Laurin, haben wir wirklich einen handfesten Beweis dafür, dass Podcast-Hören tatsächlich reicher macht. Und zwar vom Versicherer Allianz. Der bringt ja jährlich seinen Global Wealth Report heraus. Und darin findet sich auch eine spannende Auswertung zur durchschnittlichen Rendite je nach Finanzwissen.
Und das Ergebnis, das spricht wirklich für sich. Wer sich in Deutschland nur wenig mit Geldanlage auskennt, der erzielt gerade mal rund 2% auf seine sämtlichen Assets. Denn es hat sich gezeigt, dass diejenigen ihr Vermögen dann auch überwiegend in Bargeld halten. Heißt also, in Normalzeiten, also bei einer Zielinflation von 2%, ja, da gibt's dann quasi nichts, da bleibt nichts hängen. Wer sich aber hingegen gut auskennt, der hat im Schnitt eine fast doppelt so hohe Rendite, also etwa 4%.
Aber ums Finanzwissen steht es in Deutschland nicht wirklich gut. Knapp 80% schätzen die eigene finanzielle Bildung zwar als gut bis sehr gut ein. Das hat zuletzt eine Umfrage der Internationalen Hochschule in Erfurt ergeben. Doch das scheint so eine eher hoffnungslose Selbstüberschätzung zu sein.
Genau so sieht's aus, denn die anschließende Messung, die hat ergeben, dass die deutschen Teilnehmer im Schnitt gerade einmal 10,7 Punkte von möglichen 20 Punkten erreicht haben. An diesem Test, da wurden dann so Sachen wie Zinseszins oder der Zusammenhang von Kaufkraft und Inflation abgefragt. Und im internationalen Vergleich, da reichte es für die Deutschen dann gerade mal für einen Platz im Mittelfeld.
Und die Unsicherheit im Umgang mit Geld hat wohl auch wesentlich dazu beigetragen, dass das Vermögen der Deutschen im internationalen Vergleich eher bescheiden ausfällt. Im Durchschnitt hat jeder US-Bürger im vergangenen Jahr Bankeinlagen, Versicherungsansprüche und Wertpapiere im Wert von 253.000 Euro gehabt. Und ist damit mehr als viermal so reich wie ein deutscher Bürger. Immobilienbesitz, der ist allerdings hier nicht mit berücksichtigt.
So, und jetzt kommt noch ein weiterer Dämpfer dazu. Andere Nationen, die machen auch noch deutlich mehr aus ihrem Wissen. Wer zum Beispiel in Australien ein hohes Finanzwissen hat, der erzielt mit seinem Vermögen im Schnitt eine Rendite von 6%. In den USA sind es sogar knapp 7%. Wie gesagt, in Deutschland, da waren es ja nur knapp 4%. Heißt also, andere sind nicht nur schlauer in Sachen Finanzen, sie setzen ihr Wissen auch deutlich besser ein.
Und woran könnte das jetzt liegen? Na, ein grober Hinweis findet sich ebenfalls in den Allianzzahlen. Da wird ein anderes Beispiel gemacht, und zwar anhand des Geschlechterunterschieds in Deutschland. Dort, wo Frauen für finanzielle Entscheidungen verantwortlich sind, ganz klar, ob sie wollen oder müssen, ist die finanzielle Allgemeinbildung deutlich höher und damit auch am Ende die durchschnittliche Rendite. Bedeutet, Verantwortung macht auch reicher.
Und einen zumindest ähnlichen Effekt, den könnte es auch in Ländern wie eben hier in den USA geben, denn hier ist bei der Altersvorsorge deutlich mehr Eigenverantwortung gefragt. Staatliche Rentenversicherungssysteme, die sind längst nicht so üppig, und bei staatlich geförderten aktienbasierten Leistungen, da gibt's deutlich mehr Auswahl. Heißt also, wer im Alter überleben will, der muss sich wirklich selbst kümmern.
Und in Deutschland, da gibt's vielleicht weniger den Druck, aus seinem Finanzwissen so viel rausholen zu müssen. Denn das staatliche Rentensystem verspricht ja erstmal Sicherheit. Noch jedenfalls, in Deutschland läuft man ja eine riesige Finanzierungslücke rein. Aber es geht ja auch um die gefühlte Sicherheit.
Jetzt habe ich wieder ein bisschen Angst vor bösen Hörermails wie letztens. Als ich gesagt habe, die Deutschen, die seien durch niedrige Supermarktpreise verwöhnt. Ja, es gibt natürlich auch Altersarmut in Deutschland, aber das Netz ist doch deutlich engmaschiger als andernorts, und das zeigt der Vergleich mit den USA eben doch deutlich.
Aber das ist natürlich nur ein Grund von vielen. Die Diskrepanz ist auch auf die verschiedenen Sparformen und Anlagestrategien zurückzuführen, die jeweils bevorzugt werden. Die Deutschen gelten am Aktienmarkt ja als besonders zurückhaltend. Die Amerikaner haben dort deutlich mehr Geld verdient, sind insgesamt auch marktaffiner. Außerdem haben sie bei der privaten Vorsorge steuerliche Vorteile. Ähnliches gilt auch für Australien. Und niedrige Abgaben lassen ihnen auch einfach schlicht mehr Spielraum, ihr verfügbares Geld anzulegen.
Der Grundzusammenhang, der bleibt aber, und zwar auch in Deutschland, und der lautet, je größer das Wissen, desto höher die durchschnittliche Rendite. Ja, und wenn das mal nicht Grund genug ist, weiter unseren Podcast zu hören.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@wild.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Paul hat geschrieben aus München, er ist Defner und Schäpitz-Hörer der zweiten Stunde und auch AAA-Hörer. Und er hat folgendes Problem. Er hat einen Kredit 2019 zu 1,74% aufgenommen über 20 Jahre und macht jetzt jedes Jahr eine Sondertilgung, um auch nach 20 Jahren ja den Kredit abbezahlt zu haben. Jetzt fragt er sich natürlich, warum mache ich eigentlich jedes Jahr diese Sondertilgung, wenn es ja da um 1,74% geht? Kann ich nicht durch andere Anlagen vielleicht viel mehr machen? Beispielsweise in ETF-Sparplan das Geld, die Sondertilgung packen und dann am Ende den Kredit ablösen und dann vielleicht noch in den Urlaub fahren. So, und ich würde sagen, lieber Paul, wenn du uns mal mitteilst, was du da sondertilgst, dann würden wir das für dich einfach mal ausrechnen, wie es in den letzten 15 Jahren gewesen wäre. Wir können natürlich nicht sagen, die letzten 15 Jahre sind auch die kommenden, aber zumindest können wir es mal ausrechnen. Und apropos Defner & Schäpitz, da hörst du ja auch zu, da haben wir jetzt diese Woche über Crash oder Boom gesprochen. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr jetzt reich oder arm werdet, dann müsst ihr einfach mal reinhören. Die gibt's sogar schon seit gestern, Defner & Schäpitz. Und einfach mal reinhören und noch klüger werden.
Und Carsten hat uns darauf hingewiesen, dass die Grunderwerbsteuer in Berlin nicht bei 6,5, sondern nur bei 6% liegt. Das liegt immerhin 1 Prozentpunkt über meinem Heimatbundesland Niedersachsen und sogar 2,5 Prozentpunkte über Bayern. Danke, Carsten, für die Korrektur. Und wer auch cleveres Feedback hören will, beziehungsweise die Frage, wie man denn jetzt mit günstigen Krediten umgeht, der abonniert uns, spricht über uns und empfiehlt uns seinen Freunden.
Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.